ARD Sounds.
Das hier ist Schattendeals, Putins Geiseln, Folge 1 von 5. Sommer 2019. Ein warmer Tag in Berlin. Es ist Freitagmittag und der kleine Tiergarten ist voller Menschen. Einige gehen spazieren, andere sind auf dem Weg zum Mittagessen oder sitzen schon an einem der Tische eines Restaurants mitten im Park. Der Mann auf dem Fahrrad fällt zuerst nicht besonders auf. Er hat eine Schirmmütze auf, ist dunkel gekleidet. Er fährt von hinten auf einen Fußgänger zu. Was war das? Die Parkbesucher schauen sich um. Was ist passiert? Sie sehen, wie der Fußgänger stürzt. Er liegt auf dem Weg, auf dem Bauch. Der Fahrradfahrer hinter ihm steigt ruhig vom Rad ab und läuft um ihn herum. Die Waffe hat er noch in der Hand. Eine Glock 26, Kaliber 9mm mit Schalldämpfer. Er streckt den Arm aus und zielt. Der dritte Schuss geht direkt in den Kopf. Der Mann auf dem Boden liegt in seinem Blut. Menschen im Park, die die Szene beobachten, bezeichnen das später als eine Hinrichtung. Jemand ruft den Notarzt. Aber das Opfer, Selimkhan Khangoshvili, ein Mann aus Georgien, ist sofort tot. Der Täter steigt wieder auf sein Fahrrad. Ein Zeuge versucht noch, ihm hinterherzulaufen, aber er holt ihn nicht mehr ein. Der Täter flüchtet auf dem Rad durch die Straßen von Berlin. Aber schon ein paar hundert Meter vom Tatort entfernt, da hält er wieder an, schiebt sein Fahrrad in ein Gebüsch am Ufer der Spree. Er wirft die Pistole und das Rad in den Fluss. Zieht sich schnell um, läuft zurück zur Straße, zu einem E-Roller. Aber gerade als er das Schloss öffnen will, tauchen 4 Polizisten auf und nehmen ihn fest.
Es ist hellichter Tag im kleinen Berliner Tiergarten, als ein Mann ermordet wird, getötet von einem Profikiller.
Für diesen sogenannten Tiergartenmord vor mehr als 2 Jahren hat das Berliner Kammergericht heute einen 56-jährigen Russen zu lebenslanger Haft verurteilt.
Und das Gericht sagt, das war ein Auftragsmord aus Moskau.
Ein schweres Verbrechen mit Folgen für die Weltpolitik, denn der Vorwurf ist ungeheuerlich. Dieser Mord auf deutschem Boden soll vom russischen Staat in Auftrag gegeben worden sein. Das Berliner Kammergericht sprach wörtlich von Staatsterrorismus.
Der Attentäter bekommt dafür 2021 eine lebenslange Haftstrafe mit besonderer Schwere der Schuld. Mehr geht nicht im deutschen Strafrecht. Sein Name? Vadim Krassikow. Die Presse nennt ihn den Tiergartenmörder. Lebenslang im Gefängnis. Das ist eine sehr lange Zeit. Aber nur 2,5 Jahre später steigt der Tiergartenmörder in ein Flugzeug. Er fliegt nach Moskau, steigt aus dem Flugzeug aus, geht die Gangway hinunter, über einen roten Teppich und unten wartet auf ihn Wladimir Putin. Davon gibt es ein Video. Der russische Machthaber Putin ist persönlich gekommen, um Vadim Krassikow zu empfangen. Er schüttelt seine Hand, umarmt ihn. Der Tiergartenmörder ist wieder zu Hause, in Russland, in Freiheit. Putin nennt seine Tat, den Mord, patriotisch. Ein in Deutschland verurteilter Mörder wird in Russland empfangen wie ein Staatsheld. Wie ist das möglich?
ZDF heute live, herzlich willkommen. Ja, seit dem Nachmittag läuft scheinbar der größte Gefangenenaustausch seit dem Zweiten Weltkrieg tagelang.
Vadim Krassikow, der Tiergartenmörder, war Teil einer streng geheimen Operation zwischen dem Westen und Russland. An diesem Tag, am 1. August 2024, passiert das, was Geheimdienste monatelang geplant und verhandelt haben. Aus westlichen Gefängnissen werden 8 Russen freigelassen. Spione zum Beispiel und eben der Tiergartenmörder. Dafür kommen im Gegenzug 16 Menschen frei, die in Russland und Belarus im Gefängnis gesessen haben. Unter ihnen ist ein Journalist aus den USA, Oppositionelle aus Russland und Menschen mit einem deutschen Pass. Es ist ein Austausch, ein Gefangenenaustausch. Wir haben monatelang recherchiert, wie dieser Austausch zustande gekommen ist. Wir, das sind 5 Journalistinnen und Journalisten des Bayerischen Rundfunks. Dass Deutschland und die USA Gefangene austauschen in einem geheimen Deal mit Russland, das klang für uns erstmal nach Kalter Krieg. Weil auch damals gab es solche Tauschaktionen zwischen Ost und West. Zum Beispiel auf der Glienicker Brücke zwischen Potsdam und West-Berlin. Aber heute macht der Westen Tauschgeschäfte mit Putin und lässt dabei den Tiergartenmörder frei? Wieso hat die deutsche Bundesregierung entschieden, da machen wir mit? Das wollten wir verstehen. Und wir haben uns gefragt, ob diese Entscheidung richtig war. Deswegen haben wir für diesen Podcast mit vielen Menschen gesprochen, mit Diplomaten und Geheimdienstexperten und mit Politikern, die das entschieden haben. Wie der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz.
Wenn man die Schicksale der Inhaftierten in Russland kannte und kennt, weiß man, dass es, auch wenn es eine schwere Entscheidung war, eine richtige Entscheidung war.
Wir erzählen in diesem Podcast die Geschichte von 3 Deutschrussen, die bei diesem Austausch freigekommen sind. Die erlebt haben, was passiert, wenn man hineingezogen wird in einen Konflikt zwischen Russland und dem Westen. Die mitten reingeraten sind in die Weltpolitik. Und eins können wir jetzt schon sagen. Je mehr wir erfahren, desto absurder wird diese Geschichte. Ich bin Franka Hennes und das ist 11KM Stories. Schattendeals, Putins Geiseln. Folge 1. Der Schüler im Straflager. Einer der Gründe, warum Deutschland den Deal mit Putin eingegangen ist, wohnt mittlerweile in Würzburg. Deswegen beginnt unsere Recherche für diesen Podcast ganz weit weg von Russland. Mit einem Schüler. Ein paar Monate nach dem Austausch setzen sich meine Kollegen Yannick Könsch und Laura Höring in den ICE. Sie treffen Kevin Lick, er ist 19. Und er sagt gleich, dass er später pünktlich los muss, Physikhausaufgaben machen. Hört sich erstmal ja ziemlich normal an. Aber Kevins Leben lief ganz anders als das von seinen Mitschülern.
Mein Name ist Kevin Lick. Ich wurde mit 17 Jahren in Russland verhaftet und war dort 1,5 Jahre politischer Gefangener.
Kevin war zum Zeitpunkt seiner Verurteilung die jüngste Person, die in Russland jemals wegen Hochverrats verurteilt wurde. Als er verhaftet wurde, war er noch minderjährig. Bis August 2024 war er Häftling in einem russischen Straflager. Wir fragen uns, wie geht es ihm, ein paar Monate nach dem Tag, der für ihn alles verändert hat.
Wie seid ihr hingekommen? Alles gut?
Ja, voll.
Bei unserem Treffen in Würzburg sieht Kevin gesünder aus als auf den Fotos, die wir von ihm im Internet gesehen haben. Als er ausgetauscht wurde, hat er 64 Kilo gewogen, bei fast 2 Metern Körpergröße. Seitdem hat er zugenommen. Aber welche Spuren hinterlassen fast 1,5 Jahre in russischer Haft? Vor allem, wenn man so jung ist.
Entschuldigung, wenn ich lange zum Nachdenken brauche.
Das ist alles gut.
Wenn Kevin spricht, schaut er uns eigentlich nie direkt an. Meistens an uns vorbei auf dem Boden. Er macht oft lange Pausen, bevor er antwortet.
Die Erinnerungen sind irgendwie verdrängt worden. Von Ereignissen, die im Maßstab viel größer waren.
Kevin sagt, dass er in der Schule gerade Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren. Dass er zum Lernen länger braucht als früher. Aber auch wenn es für ihn anstrengend ist, er will uns seine Geschichte erzählen. Die Geschichte, wie er benutzt wurde, um einen Mörder freizutauschen. Kevin wächst in Montabaur auf, einer Kleinstadt in Rheinland-Pfalz, Sein Vater ist Russlanddeutscher, aber der verlässt die Familie schon kurz nach der Geburt. Kevins Mutter ist Russin.
Sie wollte dieser Tätigkeit als Krankenschwesterin in Deutschland nachgehen.
Aber Kevin sagt, das ging nicht. Ihre Ausbildung wird in Deutschland nicht anerkannt.
Und das hat sie natürlich sehr negativ beeinflusst damals.
Als Kevin 12 Jahre alt ist, beschließt seine Mutter Viktoria, sie will zurück in ihre Heimat, nach Maikop im Süden von Russland. Kevin kennt Russland damals nur von Besuchen und Russisch spricht er kaum. Trotzdem sagt er zu seiner Mutter:
Wenn du glücklich bist, dann bin ich auch glücklich.
Im Sommer 2017 fällt die Entscheidung. Sie packen ihre Koffer.
Also hier habe ich gewohnt. Hier ist die Wohnung.
Kevin zeigt uns auf Google Maps, wo sie hinziehen. Die neue Wohnung in Russland liegt in einer Plattenbausiedlung am Stadtrand von Maikop.
Mit dem Balkon da oben.
Ja,
ganz oben.
Ja, genau.
Nach den Sommerferien geht Kevin dann nicht mehr in Deutschland zur Schule, sondern in Russland. Aber da, in Maikop, sind nicht alle Fans von ihrem neuen Mitschüler.
Eine Lehrerin sagte, dass Deutsche hier nichts zu suchen haben.
In Deutschland war Kevin der Junge mit russischen Eltern. In Russland ist er jetzt der Deutsche.
Hat ein Schüler mal an meinem Rücken ein Post-it geheftet mit dem Wort Faschist?
Kevin will verstehen, warum seine Mitschüler das machen, warum sie ihn so nennen, was das ist, ein Faschist.
Und ich wollte dann auch so eine Argumentationsbasis herstellen, um zu erklären, warum ich kein Faschist bin. Da habe ich angefangen, mich mit Geschichte auseinanderzusetzen.
In seiner Freizeit liest er viel und schaut Dokumentationen. Er interessiert sich dafür, was in Russland politisch passiert.
Dann bin ich auf YouTube auf die Videos von Alexei Nawalny gestoßen und die Videos von seinen Mitstreitern über die Korruption in Russland.
Alexei Nawalny, das ist schon damals einer der bekanntesten politischen Gegner Putins. Auf YouTube veröffentlicht er investigative Videos, spricht über Korruption, Machtmissbrauch und die Vetternwirtschaft der Eliten in Russland.
Ich, Nawalny Alexei Anatoljewitsch, wohne in Moskau-Marina, in einer Plattenbauwohnung. Ich bin nach Bisk gekommen, um über Korruption zu sprechen. Das System Putin beklaut euch jeden Tag.
Nawalny setzt auf YouTube, weil klassische Medien in Russland staatlich kontrolliert werden. Im Internet kann er die Menschen direkt erreichen, ohne Zensur. Seine Videos haben Millionen von Klicks. Es ist 2018, Präsidentschaftswahl in Russland. Nawalny darf damals nicht kandidieren und Putin wird wiedergewählt. Internationale Beobachter sprechen von Wahlmanipulation. Überall in Russland gehen Menschen auf die Straße. In Moskau nimmt die Polizei bei einer Demonstration über 1000 Menschen fest. Nawalny ist einer von ihnen. Kevin ist damals in der 8. Klasse. Er will ein Zeichen setzen. Und am besten geht das für ihn damals in der Schule.
Ja, in einigen Klassenräumen, da hing das Porträt von Putin.
In der Pause, als nur noch Schüler im Klassenzimmer sind, steigt er auf einen Stuhl.
Ich habe das Porträt abgenommen.
Und an eine Pinnwand hängt er jetzt das Bild von jemand anderem hin.
Da habe ich das Bild von Alexei Nawalny eingesteckt.
Einige von seinen Mitschülern finden das gar nicht gut, erzählt Kevin uns. Sie geben der Lehrerin Bescheid und die meldet den Fall. Kevin und seine Mutter müssen zur stellvertretenden Direktorin.
Diese Frau, die hatte immer etwas eine lautere Stimme und es kam mir immer so vor, dass sie immer schreit.
Die Direktorin redet auf Kevin ein.
Man hat sich darauf geeinigt, dass ich sowas dann unterlasse und am nächsten Tag dann das Porträt dann wieder aufhänge von Putin.
Konsequenzen hat der Vorfall für Kevin damals nicht. Aber ein paar Jahre später, da kommt er in richtige Schwierigkeiten. Ich habe ja vorhin von diesem Plattenbau erzählt, in dem Kevin wohnt. Die Wohnung der Familie Lick ist ganz oben im 5. Stock. Von seinem Kinderzimmerfenster aus sieht Kevin einen Spielplatz, dahinter eine Straße und dahinter...
Hier ist die Militärbasis.
Eine Militärbasis. Die schauen wir uns bei unserem Treffen in Würzburg zusammen auf einem Satellitenfoto an. Von oben kann man sie direkt neben dem Wohngebäude ziemlich gut erkennen. Um das Gelände geht eine Mauer mit einem hohen Stacheldraht. Innen drin sind ziemlich viele Lagerhallen und ein riesiger Parkplatz.
Da waren hauptsächlich LKWs, die dort eine sehr lange Zeit standen.
Was auf diesem Parkplatz mit den Lastwagen passiert, kann Kevin von seinem Kinderzimmer aus genau sehen. Freie Sicht direkt von seinem Fenster. Sogar in der Nacht. Da wird der Parkplatz von einer Flutlichtanlage beleuchtet. Lange gibt's da nichts Spannendes zu sehen. Aber irgendwann ist richtig Betrieb auf dem Gelände, erzählt Kevin.
Ende 2021, da wurden diese Fahrzeuge halt ein bisschen repariert, zustande gebracht und dann sind die irgendwie weggefahren.
Damals schickt Putin gerade noch Drohungen in Richtung Ukraine. Truppen marschieren an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine auf. Eskaliert das Ganze bald? Es riecht nach Krieg.
Ich möchte im Endeffekt in der Zukunft nicht ein Mensch sein, der sagen würde, ich habe davon nichts gewusst, ich habe nichts gesehen, wie das viele Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg machten.
Kevin will das, was er da sieht, festhalten und dokumentieren mit seiner Kamera.
Okay, und dann schnappst du deine Kamera, setzt dich ans Fenster und fotografierst raus.
Also ich hatte noch ein Fernglas. Also die Kamera habe ich vor der Fernglaslinse gehalten, damit es besser zu sehen ist auf der Ferne.
Und dann passiert genau das, wovor Experten seit Monaten gewarnt haben.
Ich habe beschlossen, eine besondere Militäroperation durchzuführen.
Russland startet Angriff auf die gesamte Ukraine. Die Angriffe sorgen international für Entsetzen. EU-Staaten wollen Sanktionen gegen Moskau verschärfen und USA und Deutschland sichern der Ukraine ihre volle Solidarität zu.
Seine Mutter fühlt sich nicht mehr sicher, erzählt Kevin. Denn auch in Mike Kopp spüren sie, es ist Krieg. Die Polizei verhaftet überall in Russland hunderte Demonstrierende und Aktivisten, die sich mit der Ukraine solidarisieren. Ein halbes Jahr später, im September 2022, befiehlt der Kreml dann eine Teilmobilmachung für die russischen Truppen mit sofortiger Wirkung. Hunderttausende Männer fliehen aus Russland aus Angst, dass sie kämpfen müssen. Könnte auch Kevin eingezogen werden? Er ist jetzt 17. Kevins Mutter will weg aus Maikop, weg aus Russland, zurück nach Deutschland.
Zuerst war ich, um ehrlich zu sein, dagegen. Ich wollte die Schule beenden. Ich wollte danach nach Moskau fahren, dort zu studieren. Aber danach habe ich ja eigentlich ziemlich schnell ihre Entscheidung dann auch unterstützt.
Kevin und Victoria Lick buchen Flugtickets nach Deutschland. Für den 18. Februar 2023. Sie packen ihre Sachen und alles ist bereit. Außer eine Sache, die müssen sie noch klären, wegen Kevin.
In Russland ist es so, dass man ab 16 Jahren eine Vormusterung durchgehen muss.
Kevin erzählt, dass er als Jugendlicher gemeinsam mit seiner Lehrerin und 30 Mitschülern zum Militärkommissariat in der Nähe musste. Bei diesem Termin müssen Jugendliche in ganz Russland einen medizinischen und psychologischen Test machen. Da wird geprüft, ob sie tauglich sind für den Militärdienst. Danach sind sie registriert für den Wehrdienst ab 18. Kevin ist ja mittlerweile 17, also kurz davor, wehrpflichtig zu werden. Er und seine Mutter haben Angst, dass es deswegen Probleme geben könnte an der Grenze, wenn sie ausreisen wollen. Sie wollen ihre Ausreise deswegen anmelden und einen Antrag stellen, damit Kevin aus dem Militärdienst entlassen wird. Er würde dann einen Stempel in seinem Pass kriegen.
Wir hatten halt die Sorgen, dass wenn wir halt diesen Stempel den Pass nicht haben, dass wir halt womöglich am Flughafen angehalten werden, weil es ja nach dem Krieg viele Menschen gab, die aus Russland ausgereist sind.
Sie geben alle Unterlagen beim Militärkommissariat ab. Einen Tag später klingelt das Telefon. Am anderen Ende ist ein Mitarbeiter. Viktoria soll am nächsten Tag vorbeikommen. Im Militärkommissariat wollen die Beamten ihr den Stempel erst nicht ausstellen. Sie diskutieren. Irgendwann bekommt sie den Stempel, endlich. Aber als sie das Gebäude verlassen will, da wird sie verhaftet.
Also sie wurde beschuldigt der öffentlichen Ruhestörung, dass sie da rumgeschrien hat und etwas gegen Putin gesagt hat, also so etwas. Das war halt so ein Vorwand, sie festzunehmen.
Was genau am Ende im Militärkommissariat passiert ist, können wir nicht überprüfen. Aber solche Festnahmen passieren in Russland immer wieder. Experten sagen, das soll Druck auf Angehörige ausüben. Und zum Beispiel auch verhindern, dass jemand Russland verlässt. Ein Gericht verurteilt Viktoria Lick am 10. Februar zu 10 Tagen Haft. Denn sie soll obszöne Sprache verwendet haben.
Mit unserer Flugticket ist halt verfallen und wir diesen Flug nicht erwischen.
Am 18. Februar 2023 hebt das Flugzeug nach Deutschland ab. Aber ohne Viktoria und Kevin. Als Viktoria wieder freikommt, haben beide das Gefühl, jetzt müssen sie wirklich raus. Und zwar schnell.
Weil man ja natürlich die Sorgen hatte. Vielleicht würde ja sowas nochmal passieren.
Sie buchen direkt die nächsten Flugtickets nach Deutschland. Ein paar Tage später geht es los. Kein großer Abschied. Um 6 Uhr morgens steigen Kevin und Viktoria in den Zug. Ihr Ziel? Der Flughafen von Sotschi. Gegen Mittag kommen sie an. Nur noch ein paar Stunden, dann geht der Flieger nach Deutschland. Sie wollen noch schnell etwas essen und laufen durch die Stadt. Im Sommer ist es hier voller Touristen. Aber jetzt leere Straßen, geschlossene Lokale, Nebensaison. Dann sieht Kevin etwas, das ihm komisch vorkommt. Ein dunkel gekleideter Mann.
Mit Kapuze und mit FFP2-Maske.
Der fällt Kevin sofort auf.
Und er hat aus seiner Tasche hat er sein Handy rausgenommen und hat angefangen zu filmen.
Was dann passiert, können wir auf einem Video sehen, das wir im Internet finden. Es ist hochkant, wackelig und ohne Ton.
Nach ein paar Sekunden, da ist so ein grauer Mikrobus vorbeigefahren.
Der Bus bleibt stehen. Die Scheiben sind verdunkelt.
Aus denen sind 7, 8 FSB-Mitarbeiter in ziviler Kleidung, Masken, sind ausgestiegen.
FSB, russischer Inlandsgeheimdienst. Zuständig für Staatssicherheit, für militärische Spionageabwehr und soll das organisierte Verbrechen bekämpfen. Die wichtigste Nachfolgeorganisation des KGB, dem Geheimdienst der ehemaligen Sowjetunion.
Meine Mutter hat das gar nicht verstanden erst, hat gesagt, was wollt ihr von uns?
Auf dem Video sieht man, wie die dunkel gekleideten Männer Kevin umringen.
Einer hat mich an meiner Schulter gepackt.
Dann heißt es mitkommen. Sie drängen Kevin in den Minivan. Er soll sich hinsetzen, ganz hinten im Auto, neben 2 FSB-Mitarbeiter. Und da hört Kevin zum ersten Mal diesen Satz, der alles verändert.
Sie sind verhaftet, weil gegen sie ein Strafverfahren wegen Landesverrats eröffnet wurde.
Verhaftet wegen Landesverrats. Artikel 275. Es ist einer der schärfsten Artikel des russischen Strafgesetzbuches. Der Fahrer legt den Gang ein, dann fährt der Bus los. Zurück nach Maikop. Kevin erinnert sich, dass ein FSB-Mitarbeiter zu ihm sagt,
dass man sich beruhigen soll und mit einem in Maikop nur jemand sprechen möchte.
Aber Kevin checkt,
dass man ja sehr wahrscheinlich ins Gefängnis kommt, wenn man schon verhaftet wurde. Und dass man freikommt, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering.
Auch das zweite Flugzeug nach Deutschland hebt ohne Kevin und Victoria ab. Nach 9 Stunden kommt der Bus in Maikop an. Mittlerweile ist es spät abends. Es geht direkt zur alten Wohnung der Licks. Hausdurchsuchung. Auch davon gibt es ein Video. Der FSB nimmt solche Videos von Verhaftungen und Durchsuchungen systematisch auf, sagen Experten. Oft landen sie später in Telegram-Kanälen oder bei regierungsnahen Medien. Diese Videos sollen die Macht des Staates zeigen und Druck ausüben. Das Ziel? Andere davon abhalten, was Ähnliches zu tun. Die Kamera schwenkt durch Kevins Kinderzimmer. Die Schränke sind durchwühlt, der Vorhang ist halb heruntergerissen. Dann sieht man Kevin, wie er am Küchentisch sitzt. Er schaut runter auf den Boden, sagt nichts. Hinter ihm ist ein Beamter mit Maske. Neben ihm seine Mutter. Dann zeigt das Video, was die Beamten beschlagnahmt haben. Flugtickets, Reisepässe und ein Fernglas, eine Kamera und ein Teleskop. Kevin ist klar, was ihm vorgeworfen wird. Es waren die Fotos. Die russische Nachrichtenagentur TASS schreibt dazu später, Kevin soll Fotos und Videos von Waffen und Technik auf der Militärbasis gemacht haben und Soldaten gezählt haben, die in die Ukraine geschickt wurden.
Das war nichts Geheimnis, weil dort ja 5 Plattenbauten stehen und sehr, sehr viele Menschen jeden Tag das sehen. Was jeden Tag sehr viele Menschen sehen, das kann einfach nicht geheim sein.
Wir fragen Kevin auch, wie der FSB das überhaupt mitbekommen hat, dass es diese Fotos gibt.
Vielleicht wurde ich zu dem Zeitpunkt bewacht und abgehört. Ja, die waren auf meinem Handy gespeichert. Das könnte sein, dass jemand Zugriff zu meinem Handy hatte und so man herausfand, dass ich diese Fotos habe.
Und dann hast du das deinen Freunden davon erzählt oder hast du deiner Mama davon erzählt, dass du die Fotos gemacht hast?
Es gab Klassenkameraden, denen habe ich das als Beweisfotos so gezeigt.
Glaubst du, dass die das weitergegeben haben?
Ich kann dazu nichts sagen.
Es gibt einen Grund, warum Kevin hier nicht mehr sagt. Aber dazu kommen wir noch, später in diesem Podcast. Wir lesen jedenfalls noch etwas anderes in den russischen Medien. Da heißt es, Kevin habe auch Kontakt zum deutschen Geheimdienst BND aufgenommen, um ihm seine gesammelten Informationen zu schicken. Kevin sagt uns dazu,
ich hatte nie Kontakt mit ausländischen Geheimdiensten oder Nachrichtendiensten. Ich hatte nie Kontakt mit dem deutschen Bundesnachrichtendienst.
Menschenrechtsorganisationen kritisieren immer wieder die eingeschränkte Meinungsfreiheit in Russland und dass russische Gerichte nicht unabhängig sind. Richterinnen und Richter müssen loyal gegenüber dem russischen Staat sein. Urteile gegen Oppositionelle und Menschenrechtler gelten immer wieder als politisch motiviert und willkürlich. Die EU hat deswegen bereits Sanktionen gegen russische Staatsanwälte und Richter verhängt. Oft werden Regimegegner dann wegen Spionage angeklagt oder wie bei Kevin wegen Landes- bzw. Hochverrats. Seit einer Gesetzesreform 2022 können Richterinnen und Richter den dazugehörigen Artikel 275 des russischen Strafgesetzbuches sogar noch freier auslegen. Der Paragraph ist so etwas wie eine Allzweckwaffe, sehr nützlich, um Regimegegner ins Gefängnis zu bringen. Man kann auch sagen, ein Gummiparagraph. Und genau das bekommt Kevin jetzt zu spüren. Mittlerweile ist es ungefähr 1 Uhr nachts. Seitdem Kevin am Morgen mit seiner Mutter zum Flughafen aufgebrochen ist, sind knapp 20 Stunden vergangen. Nach der Hausdurchsuchung bringen die Beamten Kevin zu einem FSB-Gebäude ganz in der Nähe. Hier wird Kevin verhört. Ein Ermittler vom FSB sitzt vor ihm. Er legt ein vorbereitetes Geständnis vor ihm auf den Tisch, sagt Kevin.
Da wurde sofort gesagt, dass ich die Schuld bekennen soll und mein Geständnis unterschreiben soll.
Die Beamten machen Kevin Druck.
Und wenn ich das nicht tue, dann bekomme ich dann die maximale Strafe von 10 Jahren. Wenn ich das tue, dann gibt man mir wahrscheinlich 6 bis 7 Jahre.
Bis zu 10 Jahre für einen 17-Jährigen.
Und wenn ich halt nicht gestehe, dann geht es halt auf die schwierige Weise. Und es wird nur schlimmer.
Und dann unterschreibt Kevin. Er wird in eine Gefängniszelle gebracht, Untersuchungshaft, und steckt jetzt mittendrin im Gefängnissystem des russischen Staates. Kevin ist jetzt ganz allein. Er hat kaum noch Kontakt zur Außenwelt. Nur seine Mutter darf ihn besuchen, 2 Mal pro Monat. Dann kommt der 10. Mai 2023, Kevins 18. Geburtstag.
Ich stand morgens auf, da kam ein Wärter, hat gesagt, du sollst deine Sachen packen.
Jetzt, wo Kevin volljährig ist, wird er verlegt. Bis dahin war er in einem Untersuchungsgefängnis, in dem auch Frauen und Minderjährige untergebracht sind, erzählt er uns. Jetzt kommt er in ein Untersuchungsgefängnis für Männer.
Es war eine Zelle für 6 Menschen. Ich war der 7. Da hat man sich immer ausgetauscht, wer am Boden schlafen wird.
Kevin erinnert sich, dass einer der Insassen zu ihm sagt:
Ich weiß alles über deinen Fall.
Der Mann hetzt die anderen in der Zelle gegen ihn auf.
Und erzählt Unwahrheiten, dass ich halt ein deutscher Spion bin.
Sie packen Kevin an den Armen.
Und die haben dann mit so einem selbstgemachten Seil halt die Hände gefesselt. Und versuchte Antworten zu bekommen, wie, wer wusste denn, dass du diese Fotos gemacht hast? Also, ja, die haben mit Gewalt versucht, halt diese Antworten zu bekommen.
Als Kevin bei unserem Treffen in Würzburg erzählt, was an diesem Tag passiert ist, macht er lange Pausen. Genauer wird er nicht, möchte er nicht. Seine Mutter Victoria erzählt in einem Interview mit Spiegel TV, wie sie ihren Sohn damals gesehen hat.
Man hat ihn 2 Tage lang gefoltert, gewürgt und geschlagen. Seine Hände waren gefesselt. Er wirkte gequält. Ich habe es beim Gerichtstermin wegen der Haftverlängerung gemerkt. Ich konnte seine Jacke aufmachen und sah auf dem Hals die Würgespuren und auf seinen Händen die Wunden, die von den brennenden Zigaretten stammten. Ich war so hilflos. Ich konnte nichts tun.
Am 28. Dezember 2023 spricht das Gericht sein Urteil. 4 Jahre Haft in einem russischen Straflager. Kevin ist jetzt 18 Jahre alt. Bis zu dem Urteil war Kevin in einem Gefängnis in der Nähe seiner Mutter. Dadurch konnte sie ihn immerhin 2 Mal pro Monat besuchen. Jetzt kommt er in ein Straflager, in die Strafkolonie IK-14, ganz im Norden von Russland. Über 2000 Kilometer weit weg. Aber Kevin wird nicht einfach in ein Flugzeug gesetzt, er muss mit dem Zug fahren.
Man wird von einem Gefängnis zu den anderen gebracht mit den Zügen.
In Russland werden Gefangene bis heute in Zügen transportiert. Das kommt noch aus der Sowjetzeit. Amnesty International stuft diese Transporte als menschenrechtsverletzend ein.
Das sind so spezielle Waggons.
Keine normalen Personenzüge, sondern Gefängniswaggons. Kevin holt sein Handy raus, googelt und zeigt uns ein Foto.
Und das sind dann Hochbetten. Also aus Holz, 3 Etagen groß und das ist nicht so richtig groß.
Häftlinge werden in den Zügen in kleine Zellen gesperrt. Kevin erzählt uns, dass sie manchmal 13 Personen waren. In einer Zelle, die eigentlich nur für 7 ausgelegt war. Die Toilette dürfen die Häftlinge nur 2 Mal am Tag benutzen, sagt er.
Das Schlimmste war, dass dort keine Klimaanlage war und ich kann mich daran erinnern, als wir aus Volgograd um
glaube ich, 2 Uhr nachts weggefahren sind, sind wir an einer Bahnhofstation vorbeigefahren. Da war so ein elektronischer Bildschirm, der die Zeit und die Temperatur, die Außentemperatur angezeigt hat. Und da war es, glaube ich, 33 Grad und 2 Uhr nachts. So, tagsüber war das natürlich schlimmer.
Wir haben uns Kevins Route mal auf einer Karte eingezeichnet, um besser zu verstehen, wie weit diese Strecken sind. Der erste Pin ist in der Nähe von Maikop, also ganz im Süden von Russland. Dann geht es im Zickzack in den Norden. Das Straflager liegt auf der Höhe von Finnland.
Und während dieser Zeit der Etappe, da haben die Angehörigen überhaupt keine Informationen darüber, wo man sich befindet.
Amnesty International sagt, die Häftlinge sind während des Transports faktisch ohne Rechte. Sie können niemanden kontaktieren, nicht ihren Anwalt und auch nicht ihre Familie. Es ist, als würden sie verschwinden, für ein paar Wochen oder sogar Monate.
Wie schnell ging es denn dann hier hoch? Also wie lange hatten?
3 Wochen.
3 Wochen sitzt Kevin im Zug. 3 Wochen ohne Kontakt zur Außenwelt. Dann heißt es Endstation. Strafkolonie IK-14.
Das ist in 2 Teile eingeteilt und hier befindet sich diese Industriezone, wo zum Beispiel die Lagerhalle der Nähfabrik war. Und hier ist dann so eine Wohnzone, wo sich die Baracken befinden.
In besonders harten Wintern sinken die Temperaturen im Straflager auf bis zu minus 30 Grad. Um das Lager herum sind viele Hügel und Nadelwald. Davon sieht Kevin aber nichts. Er sieht nur den Sicherheitszaun. Er und die anderen Insassen schlafen in Doppelstockbetten. 50 Männer in einem Raum.
Um 6 Uhr morgens wird man aufgeweckt mit der Nationalhymne von Russland.
Es wird durchgezählt. Dann müssen die Häftlinge in der Fabrik Arbeitskleidung nähen. Kevins Aussagen decken sich mit denen von anderen Gefangenen, die auch in russischen Straflagern waren.
Er kehrt dann wieder kolonnenweise zurück in die Baracke. Dann erfolgt eine weitere Aufzählung und man muss dann um 10 Uhr schlafen gehen.
Kevin hat das Gefühl, dass die Lagerleitung ihn ganz besonders im Auge hat. Er sagt, dass sie ihm immer wieder Regelverstöße andichten. Zum Beispiel, dass er einen Wärter nicht gegrüßt hat. Zur Strafe kommt er in einen sogenannten Strafisolator. Hierhin darf er außer einer Zahnbürste und einer Zahnpasta nichts mitnehmen. Keine Bücher, keine Briefe, keinen Kontakt nach außen. Um ihn herum sind nur weiße Wände.
Die Betten werden dann um 5 Uhr morgens an die Wand geschnallt. Man muss sich den ganzen Tag am Tisch befinden und man wird dann mit voller Lautstärke beschallt.
Du sitzt von 5 Uhr morgens bis 9 Uhr abends nur an einem Tisch.
Ja. Ich glaube, von 6 bis 7 Uhr hat man das Recht, einen Brief zu schreiben oder ein Buch zu lesen. Aber in der Realität sieht das anders aus. Man sitzt am Tisch, wenn man jetzt am Boden liegen würde, dann bekommt man noch eine Strafe und die Strafhaft wird dann verlängert. Mit lauter Musik kann man versuchen einzuschlafen.
Von Band läuft laute russische Musik, sagt Kevin. Oder die Regeln des Gefängnisses.
Ich glaube, man kann das so etwas vergleichen wie etwas leiser als ein Rasenmäher. Ja. Wurde wahrscheinlich eine Audioaufzeichnung gemacht, wie ein Wärter dann diese inneren Regeln liest. Ich bin einmal eingeschlafen, als man bei Punkt 17 war und bin dann aufgewacht bei Punkt, glaube ich, 428 oder so.
Kevin ist jetzt Häftling in einem russischen Straflager. Genau wie Alexej Nawalny, der bekannte Putin-Kritiker. der Nawalny, dessen Bild Kevin in seinem Klassenzimmer aufgehängt hat. Ein Gericht hat Alexei Nawalny 2022 zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt. Ein Jahr später kommen dann nochmal 19 Jahre drauf. Das Verfahren gegen ihn gilt als politisch motiviert, um ihn zum Schweigen zu bringen. Was Kevin zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, sein Schicksal ist ab jetzt untrennbar mit dem von Alexei Nawalny verknüpft. Denn sein Fall ist Teil von etwas viel Größerem geworden. So bedeutend, dass selbst der Präsident der Vereinigten Staaten und der deutsche Bundeskanzler über ihn mit ihren wichtigsten Beratern sprechen. Und diese Gespräche sind streng geheim. Aber wir haben jemanden gefunden, der dabei war, der diese Gespräche selbst geführt hat. Es ist Wolfgang Schmidt. In der Regierung von Olaf Scholz war er Chef des Bundeskanzleramts, Bundesminister für besondere Aufgaben und Beauftragter für die Nachrichtendienste des Bundes. Und er ist bei dem, worum es in diesem Podcast geht, einer der wichtigsten Player. Meine Kollegin Laura Höring und ich treffen ihn im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Wolfgang Schmidt stellt sein Fahrrad ab und wir laufen zusammen zum Studio. Mittlerweile ist er raus aus der Spitzenpolitik. Auf LinkedIn steht, er macht Decompressing, freiberuflich. Unterwegs ist er aber irgendwie immer noch viel.
Erst Saudi-Arabien, dann Taiwan, dann Katar.
Okay, ja, also
ich bin gestern Abend aus Doha zurückgekommen.
Bei Wolfgang Schmidt im Kanzleramt sind damals alle Fäden der Regierung zusammengelaufen. Und einmal pro Woche ist bei ihm eine ganz besondere Gruppe von Menschen zusammengekommen.
Ich habe einmal in der Woche die sogenannte ND-Lage, also die nachrichtendienstliche Lage, mit den Chefinnen oder der Chefin und den Chefs der Nachrichtendienste des Bundes, aber auch mit den anderen Sicherheitsbehörden.
Was Sie hier besprechen, ist streng geheim. Es wird nicht mal Protokoll geführt. Es geht um Spionage, um Terrorismus und Cyberangriffe und um Russland.
Und wenn ein deutscher Staatsangehöriger oder eine deutsche Staatsangehörige verhaftet wird, dann ist das etwas, was sofort natürlich auch berichtet wird.
Was geht so in Ihnen vor, wenn Sie dann hören, dass wieder deutsche Staatsbürger in Russland verhaftet worden sind?
Bei einigen berührt mich dann vor allem diese Vorstellung, wenn da jetzt so ein Minderjähriger oder knapp 18-Jähriger verhaftet und in ein russisches Gefängnis oder gar Arbeitslager gebracht wird. Die Frage, Gott, wie geht es dem da? Das ist ja jetzt nicht mit einem deutschen Gefängnis und das hat ja schon auch eine abschreckende Wirkung vergleichbar, sondern ist schon einfach sehr, sehr übel. Und wenn das ein Land wie Russland macht, dann weiß man, dass es da kein faires Verfahren gibt, dass das nicht nach rechtsstaatlichen Mitteln stattfindet.
Der Fall von Kevin Lick ist damals nicht der einzige auf dem Schreibtisch von Wolfgang Schmidt. Da liegt inzwischen ein ganzer Stapel. Und die Fälle sind sich alle verdammt ähnlich.
Und dann irgendwann wird schon deutlich, dass da ein Muster hintersteckt, dass Tauschmaterial, wenn Sie so wollen, etwas entmenschlicht gesprochen, eingesammelt wird. Und das bleibt dann nicht unbemerkt.
Tauschmaterial. Menschen, die in Russland gezielt festgenommen werden, damit sie eingetauscht werden könnten für jemand anderen. Jemand, der in einem deutschen Gefängnis sitzt.
Irgendwann wurde ja klar, dass Wladimir Putin, der russische Präsident, seinen Agenten, der hier diesen Mord begangen hat, sehr dringend zurückhaben möchte.
Vadim Krassikov, der Tiergartenmörder, der vom Anfang der Folge. Der sitzt ja gerade in Deutschland seine Strafe ab. Aber ein russischer Präsident kann doch nicht einfach so zu Deutschland sagen, lass den wieder frei. Und Deutschland macht es dann auch wirklich. Sowas geht doch nicht im deutschen Rechtsstaat, oder? Was passiert, damit ein deutscher Bundeskanzler sagt, diesen Mörder, den lassen wir gehen? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Schattendeals. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp. Beim Thema Geschichte denken wir vielleicht an bestimmte Jahreszahlen, an besondere Orte oder an besondere Persönlichkeiten wie Königinnen oder Prinzen. Was wir aber meistens nicht sofort im Kopf haben, sind Verbrechen und blutige Mordfälle. Und davon gab es in der Geschichte jede Menge. Bei meinen Kollegen Niklas Fischer und Hannes Liebrand geht es genau um diese dunkle Seite der Geschichte. Die beiden Historiker reden darüber in ihrem Podcast Tatort Geschichte. Da geht es zum Beispiel um den jungen Stalin, der auch als Bankräuber aktiv war. Oder um Magda Goebbels, die mit der Automarke BMW verbandelt ist. Hört doch mal rein. Die Folgen sind nicht nur spannend, sondern auch ziemlich lehrreich. Tatort Geschichte gibt es in ARD Sounds. Das war Schattendeals, Putins Geiseln, für 11KM Stories. Folge 1, der Schüler im Straflager. 11KM Stories findet ihr in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Hat euch der Podcast gefallen? Dann empfehlt uns gerne weiter und hinterlasst eine Bewertung oder einen Kommentar. Das hilft anderen Menschen, unseren Podcast zu finden. Und wenn ihr die nächste Staffel nicht verpassen wollt, dann schaut nach, ob ihr den Podcast schon abonniert habt. Autorin dieser Folge ist Laura Höring. Redaktion: Birgit Frank und Till Ottlitz. Redaktion 11KM Stories: Jasmin Klofter. Regie: Ron Schickler. Produktion: Tim Höfer. Sounddesign: Martha Bahr. Projektmanagement: Florian Nöbauer. Distribution: Kerstin Ammermann, Nils Kinkel, Pola Natusius und Doris Fenske. Schattendeals, Putins Geiseln ist ein Podcast von Chiara Dombeck, Laura Höring, Lukas Kram, Julia Würott und mir, Franka Hennes. Eine Produktion des BR Story Teams für 11KM Stories. 11KM Stories liegt in der redaktionellen Verantwortung des NDR.